Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Experten-Talk. Und heute sprechen wir über sie. Sie ist die größte reine Hormondrüse in unserem Körper und dennoch wird sie häufig unterschätzt. Die Schilddrüse. Was genau beeinflusst sie und wie können wir für ein Hormongleichgewicht sorgen bei einer Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse? Das bespreche ich heute mit Schilddrüsenexpertin Hanna Hauser. Sie selbst hat einen Leidensweg hinter sich und verfolgt seitdem die große Vision, dass keine Frau mehr unter den Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto leiden muss. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hi, ich freue mich auch.
Du, bevor wir vielleicht gleich etwas tiefer auch in deine persönliche Geschichte eintauchen können, ganz kurz, was genau ist denn die Schilddrüse? Ich habe es gerade so ein bisschen angerissen, aber du als Expertin kannst das sicherlich noch viel besser auf den Punkt bringen.
Ja, die Schilddrüse ist ein wahnsinnig inspirierendes Organ. Sie ist, ja, wie du schon gesagt hast, die größte Hormondrüse in unserem Körper. Da sieht man schon so diese Power von diesem kleinen, aber doch wichtigen Organ. Und sie bildet eben Botenstoffe, Hormone, ja, die dann in den ganzen Körper verteilt werden und da verschiedenste Funktionen erfüllen.
Du sagst gerade schon, sie erfüllt verschiedenste Funktionen. Hast du mal so ein paar Top-Funktionen, die sie macht?
Also sie ist ja, man sagt auch, sie ist so ein bisschen die Energiezentrale unseres Körpers. Das heißt, sie entscheidet im Prinzip, ob wir müde sind, ob wir viel Energie haben. Ja, das heißt, sie steuert unser Gehirn an, ob wir uns gut konzentrieren können. Sie steuert unser Herz an, unsere Muskeln, also ob wir viele Muskeln aufbauen können oder nicht. Unser Nervensystem, unsere anderen Hormondrüsen, wie zum Beispiel die Eierstöcke. Und steuert eigentlich so ein bisschen, ist wie so ein Steuerorgan, was alle anderen Organe so ein bisschen in der Aktivität steuert oder hemmt.
Das ist eigentlich schon krass, ne? Wenn man darüber nachdenkt, ist quasi, ja, wie du sagst, so eine Steuerung für ganz, ganz viele andere Organe in unserem Körper und vielleicht auch schon so eine gewisse Grundlage, oder? Wenn du sagst, sie kann eben auch bestimmen, inwiefern wir Muskeln aufbauen oder eben nicht so gut. Wie kommt es, dass dieses wichtige Organ dann so oft unterschätzt wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich unterschätze es auf jeden Fall nicht. Also als es mir klar geworden ist, was dieses Organ kann, dachte ich einfach nur, jeder müsste sich eigentlich damit beschäftigen, weil es so viel Power hat. Ich glaube, es wird deshalb unterschätzt, weil die Symptome, wenn man eben eine Störung hat der Schilddrüse, die sind halt sehr diffus. Ja, und man erkennt es vielleicht nicht auf den ersten Moment, dass man Probleme mit der Schilddrüse hat und kommt vielleicht das als erstes nicht drauf.
Ja. Das kann natürlich sein, ne? Wenn es halt so viele Organe steuert, dass dann eben auch so viele Symptome letztlich ausgelöst werden können. Und dann ist es ja doch ganz oft, dass eher dann so ein lokales Symptom behandelt wird, ne? Und man gar nicht so richtig dahinter guckt, von wo kann eben dieser Ursprung sein. Du selbst hast ja, ich habe es ja auch angekündigt, hast ja selber eine ganz, ganz persönliche Geschichte mit der Schilddrüse. Willst du uns davon mal ein bisschen erzählen?
Ja. Bei mir war es auch so, ich hatte sehr, sehr viele diffuse Symptome. Also ich war ständig müde. Ich habe ohne Kaffee keinen Tag überstanden.
Also ich bin
wirklich so von Kaffee zu Kaffee gegangen. Wenn die Kaffeemaschine kaputt war, war das irgendwie das Schlimmste, was an dem Tag passieren konnte. Hatte Haarausfall, hatte starke Regelschmerzen und ich habe sehr, sehr stark mit meinem Gewicht gekämpft. Also ich hatte wirklich Übergewicht. Und habe aber diese ganzen Symptome gar nicht miteinander in Verbindung gebracht, wusste das eben auch nicht, dass das mit der Schilddrüse zusammenhängt, war dann durch Zufall bei meinem Hausarzt gewesen und der hat dann festgestellt, eben im Blut, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Und das war so der erste Moment, wo ich damit zu tun hatte und er hat dann auch erklärt, das kann alles damit zusammenhängen und so. Und da dachte ich, ach, das ist ja super, dass das jetzt rausgefunden wurde, weil vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass ich dann auch diese Symptome loswerde. Und dann hat er mir auch die Schilddrüsenmedikamente verschrieben, die ich dann auch genommen habe. Hab die dann auch fleißig genommen, mehrere Jahre lang, aber so wirklich hatte sich nichts verändert an den Symptomen. Und ich bin dann umgezogen in eine andere Stadt, war bei einer anderen Ärztin Und die hat dann auch nochmal alles durchgecheckt und hat dann auch noch Hashimoto zusätzlich festgestellt, Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und da habe ich dann auch nochmal sie gefragt, gibt's denn noch irgendwas, was ich noch machen kann, um die Schilddrüse zu unterstützen? Weil ich nehme schon fleißig jeden Morgen die Tablette, aber irgendwie bin ich trotzdem noch müde, ich kann nicht abnehmen, habe Haarausfall und so weiter. Aber da meinte sie auch, nee, das mehr kann man jetzt eigentlich nicht machen. Von den Tabletten bin ich eigentlich gut eingestellt. Genau. Und das war für mich so dieser Schlüsselmoment, wo ich dachte, das kann ja nicht sein. Ich bin noch so jung. Mhm. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich will nicht mein ganzes Leben lang so müde sein und so schlapp. Und das war für mich so dieser Startpunkt, wo ich angefangen habe, mich selber mit der Schilddrüse zu beschäftigen.
Ja, finde ich auch richtig stark, letztlich dann eben zu sagen, ne, wenn man jetzt auch von unterschiedlichen Expertinnen und Experten dann an so einen Punkt kommt und sagt, okay, man kann eigentlich nicht mehr machen, trotzdem zu sagen, so, ich will das nicht akzeptieren, dass ich mein Leben so beschreiten muss. Lass uns mal ganz kurz, weil du da ein paar Wörter jetzt angesprochen hast, vielleicht nochmal ganz kurz klären, was ist eine Unterfunktion, was ist eine Überfunktion der Schilddrüse? Bei dir war es ja jetzt eine Unterfunktion, aber man kann ja auch eine Überfunktion der Schilddrüse diagnostiziert bekommen. Und was genau ist Hashimoto? Können wir das vielleicht noch so ein bisschen auseinander dröseln?
Sehr gerne. Also bei einer Unterfunktion bedeutet das, dass die Schilddrüse zu wenig Hormone bildet, beziehungsweise die kommen vielleicht nicht in der Zelle an. Und dann haben wir so typische Symptome eben von einem langsamen Stoffwechsel. Also wir sind sehr träge, müde, keine Haare wachsen nach, die fallen eher aus. Wir können nicht abnehmen, wir haben eher Probleme mit Übergewicht und auch Zyklusprobleme. Und wenn wir eine Überfunktion der Schilddrüse haben, dann produziert die Schilddrüse zu viele Hormone. Und dann ist es eher das Gegenteil der Fall. Der Stoffwechsel ist zu schnell und wir sind eher so ein bisschen hibbelig, nervös, kommen immer ins Schwitzen und sind eher so ein Stehaufmännchen oder so ein...
Haben richtig viele Haare, richtig volle Haare.
Ja, genau. Echt? Und ist eher nervös. Mhm. Ja. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil. Hashimoto ist eine, man sagt auch Hashimoto-Thyreoiditis. Ja, und dieses ITIS steht immer für eine Entzündung im medizinischen Formular. Und das heißt, es ist eine Entzündung der Schilddrüse. Das heißt, wenn wir Hashimoto haben, meistens entsteht es auch, weil die Schilddrüse in der Unterfunktion ist und dann entzündet sich das Gewebe und dann kommen eben kleine Helferchen, Antikörper, die helfen wollen, diese Entzündung zu lösen. Und dadurch kann es auch sein, dass die Schilddrüse sich so ein bisschen auflöst oder kleiner wird.
Ah, okay. Das heißt, die greift dann auch die Schilddrüse selbst an. Also Hashimoto attackiert die Schilddrüse.
Ja, das würde ich, das sagt man so, ja, dass das ein Angriff ist. Oder viele sagen auch so ein Angriff, der Körper will das Organ zerstören. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde nicht, dass es ein Angriff ist, sondern der Körper macht eigentlich nichts, um sich selber zu zerstören. Da bin ich fest von überzeugt. Sondern es ist eine Entzündung, die entstanden ist, aufgrund verschiedener Ursachen. Und der Körper, das Immunsystem will eigentlich helfen, ja, und will diese Entzündung irgendwie auflösen, damit das Organ wieder gesund wird. Und dadurch werden die schlechten Teile quasi entfernt. Das ist eigentlich eine Schutzreaktion. Also ich finde eigentlich, das schade, dass das so im allgemeinen Gebrauch immer so als Angriff und Selbstzerstörung und so weiter genannt wird, weil das ist es eigentlich nicht. Mhm. Aber sie kann kleiner werden dadurch, ja.
Ja, ist ja gut, dass wir dann das jetzt auch deutlicher machen. Das verstehe ich. Ja. Wo genau sitzt denn die Schilddrüse im Körper? Ich weiß gar nicht.
Die sitzt hier am Hals, ungefähr, also ein bisschen unterhalb vom Kehlkopf und vor der Luftröhre quasi. Und ist ungefähr so groß wie eine Walnuss.
Ah, wow. Ist doch relativ groß. Ja, okay. Und von dort gehen dann quasi die ganzen Botenstoffe ins Blut. Direkt.
Genau, ja. In den kompletten, also die werden abgegeben ans Blut und über das Blut dann verteilt in den kompletten Körper. Und wirklich jede Zelle im Körper, und das finde ich auch so faszinierend, jede Zelle im Körper ist auch abhängig von den Schilddrüsenhormonen. Also es ist eine wahnsinnig wichtige Rolle, die diese Hormone spielen.
So eine Über-Unterfunktion, beziehungsweise im besten Fall ja, dass sie sich irgendwie richtig einstellt, hat das auch was mit der Pubertät zu tun? Also habe ich gerade nur so überlegt, weil da sich ja letztendlich gerade bei Frauen hormonell nochmal wahnsinnig was tut.
Ja. Pubertät zum einen ist ja so ein Hormonumschwung, wo sich viel tut. Also es gibt auch wirklich viele Jugendliche, die jetzt auch schon Schilddrüsenprobleme haben oder viele junge Mädchen. Das nächste ist dann so Schwangerschaft. Mhm. Das ist, da haben ganz, ganz viele Frauen nach der Schwangerschaft, nach dem Abstillen plötzlich Schilddrüsenprobleme. Ist auch spannend, zum Beispiel während der Schwangerschaft wird die Schilddrüse größer auf natürliche Weise. Also die kann sich auch anpassen, den Umständen quasi. Oder auch spannend, wir Frauen haben ja verschiedene Zyklusphasen. Und in der zweiten Zyklusphase zum Beispiel ist auch die Schilddrüse größer. Also man sieht auch da, verändert sie ihre Größe alleine in einem weiblichen Zyklus, aber auch in der Schwangerschaft. Nach der Schwangerschaft können Probleme auftreten und dann auch in den Wechseljahren.
Okay, also ganz klar geknüpft an diese Umbrüche, hormonellen Umbrüche, die ja gerade bei Frauen ja verstärkt sind. Ist es so, dass wirklich hauptsächlich Frauen an diesen Schilddrüsen über Unterfunktion Hashimoto leiden oder wie ist die Verteilung?
Ja, also Hashimoto jetzt zum Beispiel, da weiß ich die Zahl genau, da sind es wirklich 10-mal mehr Frauen, die an Hashimoto leiden als Männer und das ist schon sehr, sehr auffällig. Ja.
Ja, absolut. Okay, du hast ja erzählt, nachdem du dann auch irgendwie so ein bisschen an Grenzen gestoßen bist, bei den Expertinnen und Experten, mit denen du warst, hast du dich dann selber oder letztlich war das ja auch mit die Motivation für deinen jetzigen Werdegang, und zur Schilddrüsenexpertin zu werden. Was waren denn da so Erkenntnisse, wo du sagst, wow, das hätte ich nie gedacht oder da war ich dann irgendwie Pionierin auf dem Gebiet?
Also ich habe mich dann wirklich, als ich selber gemerkt habe, okay, ich komme mit den Schilddrüsenmedikamenten so nicht weiter, habe ich dann wirklich angefangen, ganz, ganz viel zu recherchieren. Ich habe dann auch Ernährungswissenschaften studiert und habe da wirklich immer abends und am Wochenende sämtliche Studien gewälzt, weil es mich einfach persönlich so interessiert hat.
Klar.
Und wirklich geschaut, wie kann man denn durch Ernährung die Schilddrüse beeinflussen? Wie hängt die Schilddrüse mit den weiblichen Hormonen zusammen und was kann man da selber durch seinen Lebensstil denn machen, um die Schilddrüse einfach wieder zu stärken? Und was ich da einmal rausgefunden habe, überhaupt theoretisch, aber ich habe natürlich dann auch selber viel ausprobiert an mir selber, das fand ich schon sehr faszinierend, weil man wirklich sehr, sehr viel machen kann.
Was denn? Also Ernährung hast du ja gerade so als großes Stichwort und ich glaube, das ist ja auch mega spannend. Jetzt gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das ja wirklich was ist, wo wir erstmal alle, also wir haben ja alle den Zugang dazu, ne, zu sagen, okay, das kann ich jetzt bewusst an meiner Ernährung schrauben, um der Schilddrüse was Gutes zu tun.
Ja, also Lebensmittel, wenn wir die essen, das sagt ja auch schon der Name, die sind ja lebensnotwendig, ja. Und wenn wir da jetzt einen Mangel haben, wenn wir zum Beispiel zu wenig essen, zu wenig Kalorien zu uns nehmen, gerade wir Frauen, wenn wir oft Diäten machen, kann das ja auch schon mal phasenweise oder dauerhaft sein. Oder wenn uns bestimmte Nährstoffe fehlen, dann ist der Körper immer in so einem Notfallmodus. Und in diesem Notfallmodus schraubt die Schilddrüse einfach den Stoffwechsel runter. Und okay, das ist dann die typische Unterfunktion, was halt viele Frauen haben. Und das macht natürlich die Schilddrüse nicht, um uns zu ärgern und plötzlich kommt irgendwie die Unterfunktion, sondern das hat oft eine Ursache. Oft sind es zum Beispiel, dass wir eben lange Zeit in Diäten gemacht haben. Das war bei mir auch der Fall, weil klar, wenn man Übergewicht hat, will man natürlich auch irgendwie abnehmen. Ja, und dann isst man weniger. Und
dann ist das ja aber eigentlich ja so eine Negativspirale, oder? Letztlich ja, ne, fängst du an, eine Diät zu machen, weil du nicht gut abnehmen kannst. Und das führt aber dazu, dass die Schilddrüse auch wieder in einen Notfallmodus schaltet und so weiter und so fort. Okay.
Ja, richtig. Und deswegen ist halt wichtig, dass man darauf achtet, dass man eben nicht zu wenig isst, ja, sondern dass man die Schilddrüse eher stärkt sogar, weil dann kann der Stoffwechsel auch wieder steigen. Und wenn der steigt, verbrennen wir ja auch wieder mehr Kalorien. Also dass man muss einmal quasi in die andere Richtung gehen und natürlich halt auch nährstoffreich essen, weil die Schilddrüse braucht natürlich auch für ihre Arbeit Nährstoffe oder der ganze Körper für den ganzen Hormonkreislauf auch Nährstoffe.
Welche Nährstoffe sind das denn, auf die wir dann besonders achten sollten?
Also was man so kennt im Zusammenhang mit der Schilddrüse ist das Thema Jod, ja, weil das ist auch ganz direkt verknüpft, weil wirklich die Schilddrüsenhormone aus Jod auch bestehen, also das Trijodthyronin, also T3 oder T4 nennt man das auch, das ist wirklich, das sind die Bausteine, chemischen Bausteine sind auch Jod, also Jod ist sehr, sehr wichtig.
Wo drin finde ich denn Jod? Hast du da so?
Jod. Ja, haben wir vor allen Dingen in Fisch, okay. Ja, in Meeresfrüchten, haben wir in Algen, haben wir aber auch in Eiern, in Milch. Also selbst wenn man keinen Fisch mag, findet man auch gute Möglichkeiten. Es ist schon aber eher in den tierischen Lebensmitteln. Ja, das ist auch sowas, was ich halt sehr viel sehe, gerade so der vegane Trend oder viele, die eben sich vegan ernähren, kann Probleme mit der Schilddrüse machen, weil wir dann viele Nährstoffe wie zum Beispiel Jod, aber auch Vitamin A nicht genug aufnehmen. Und dann eben einen Mangel haben und was dann auch wiederum zu Schilddrüsenproblemen führt.
Das heißt, du würdest schon sagen, besser vegetarisch, also aus Sicht der Schilddrüse, als jetzt vegan tatsächlich.
Vegetarisch ist besser als vegan, aber noch besser ist natürlich, wenn man auch wirklich Fisch und Fleisch konsumiert.
Mhm. Okay, gut. Jod, was gibt's noch vielleicht bei der Ernährung?
Dann ist es halt wichtig, dass wir regelmäßig essen. Ja, auch wieder mit dem Hintergedanke an dieses Notfallprogramm, was ja auch viele machen, um abzunehmen, ist so Fasten, Intervallfasten, morgens kein Frühstück zu sich nehmen. Und das ist auch sehr, sehr gefährlich, gerade im Zusammenhang mit Schilddrüsenproblemen. Weil wir dann eben morgens, also wir haben ja dann nachts sowieso schon 8 Stunden quasi gefastet, essen morgens dann kein Frühstück, fasten vielleicht bis 12 Uhr oder bis zum Mittagessen quasi. Und die ganze Zeit über haben wir keine Energie und die Schilddrüse denkt wieder, oh, Notfall, ich schraube den kompletten Stoffwechsel runter, weil ich weiß nicht, ob wir genug Nahrung bekommen. Ja, auch wieder mit dem Hintergedanke, sie will uns eigentlich schützen, dass wir nicht ausbrennen. Sie weiß nicht, wie viel Energie kommt noch oder kommt nicht. Dann fahre ich lieber mal auf kleiner Flamme quasi. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch regelmäßig essen. Und nicht so lange Essenspausen haben.
Ja, das heißt, wenn ich jetzt aber tatsächlich irgendwie für meine Top-Sommerurlaub-Figur jetzt sage, okay, ich möchte aber dennoch ein paar Kilo verlieren, würdest du sagen, ist es dann trotzdem besser, regelmäßig zu essen, dann weniger zu essen oder fettarmer zu essen? Also, weil das, viele sagen ja, okay, Intervallfasten ist das Ding. Für die Schilddrüse ja dann aber lieber FDH als Intervallfasten.
Ja, also generell würde ich da schon mal gucken, dass ich gar nicht solche kurzfristigen Ziele habe. Ja, weil das ist so dieses Typische, wir haben ein Event, ob das jetzt eine Hochzeit ist oder der Sommerurlaub, wo wir dann schnell abnehmen wollen, was vielleicht dann mit irgendwelchen Crash-Diäten dann auch funktioniert. Aber danach, gerade dann im Urlaub, essen wir dann sehr, sehr viel. Und dann haben wir es eigentlich doppelt und dreifach nach dem Urlaub wieder drauf. Und das ist eigentlich, müssen wir einmal da rauskommen aus diesem immer wieder schnell abnehmen, dann nehmen wir wieder zu und dann haben wir diese Spirale. Und das ist was dauert, ja, den Stoffwechsel aufzubauen, die Schilddrüse zu stärken. Das ist nichts, was über Nacht funktioniert. Aber wenn wir da einfach Schritt für Schritt die Schilddrüse immer mehr mit nährstoffreichen Lebensmitteln versorgen, regelmäßig essen, dann merken wir einfach, dass der Stoffwechsel schneller wird. Und das Spannende ist, gibt's auch wirklich Zahlen dazu, dass eine gesunde Schilddrüse zum Beispiel den Grundumsatz um 20-40% erhöht im Vergleich zu jemand, der eine Unterfunktion hat. Und das kann je nach Körpergröße, Gewicht, kann das schon mal 300-600 Kilokalorien am Tag sein. Also da sieht man, wenn die Schilddrüse gut läuft, dass wir dann natürlich automatisch viel mehr Kalorien verbrennen und dass es sich lohnt, da wirklich auch Energie reinzustecken.
Würdest du denn aber auch sagen, also das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil du jetzt meintest, bei der vermehrt veganen Ernährung und so tauchen jetzt häufiger Schilddrüsenfunktionen auf, dass sowas das auch tatsächlich auslösen kann? Oder sind das eher Ernährungstipps, wenn man schon eine Über-Unter-Funktion oder also irgendwie eine Fehlfunktion der Schilddrüse diagnostiziert hat?
Beides. Also ich habe auch schon Erfahrungen in meinen Beratungen mit beidem gehabt. Ne? Also Frauen, die wirklich sich lange vegan ernährt haben, die danach wirklich eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelt haben. Oder die hatten sie schon vorher, aber sie ist dann die ganze Zeit nicht besser geworden, obwohl sie sich ja eigentlich vermeintlich gesund ernährt haben, viel Gemüse. Also wo man ja wirklich eine cleane Ernährung, wo man ja denkt, ich mache ja eigentlich schon alles perfekt. Warum klappt das nicht oder warum klappt es mit dem Abnehmen nicht oder warum bin ich so müde? Und da hat das dann auch bei vielen schon einen riesen Unterschied gemacht, wieder mehr tierische, hochwertige tierische Lebensmittel dann auch einfach in den Speiseplan zu integrieren.
Gut, also wie würdest du sagen, wäre die perfekte Ernährungsplan für so einen Tag aus deiner Sicht?
Also was ich zum Beispiel gar nicht mache, dass ich in meinen Beratungen gar keine fixen Ernährungspläne rausgebe. Weil der perfekte Ernährungsplan ist eigentlich so, dass er zu dir passt. Also das ist was, was man zum Beispiel zusammen herausfindet. Und was auch da eine große Rolle spielt, ist der Blutzuckerspiegel zum Beispiel. Ja, weil der Blutzuckerspiegel, wenn der sehr, sehr stark schwankt, dann werden auch wieder Stresshormone ausgeschüttet und die können sich auch wieder negativ auf die Schilddrüse auswirken. So, was zum Beispiel ein gutes Frühstück ist, ist ein Rührei, ja, vielleicht mit ein bisschen Obst zum Beispiel zusammen. Da haben wir viele Nährstoffe in dem Ei, sind wahnsinnig viele wichtige Nährstoffe drin. Wir haben Obst, das ist auch nochmal zum Beispiel leichter verdaulich für die meisten als Gemüse und haben eine gute Kombination aus Eiweiß und Kohlenhydraten, das ist auch nochmal gut für den Blutzuckerspiegel. Aber es gibt zum Beispiel auch Frauen, die merken nach Rührei, dass sie da einen Blutzuckertief bekommen. Mhm. Ja? Also das ist was, was man zum Beispiel wirklich auch testen sollte und schauen sollte, wie geht's mir nach einer Mahlzeit? Beispiel Mittagessen. Viele kennen das. Sie essen was zum Mittag. Vielleicht sogar einen Salat, wo man ja erstmal denkt, okay, super, ich bin gesund, ich esse einen Salat zum Mittagessen. Aber man merkt dann kurze Zeit nach dem Mittagessen so ein richtiges, so ein Tief, ja, wo man denkt, oh, ich würde am liebsten jetzt ein Mittagsschläfchen machen auf die Couch. Ja. Ja, total K.O. Und daran merkt man dann, okay, das war nicht das richtige Essen. Weil das Essen sollte uns Energie geben. Ja, auch wieder Lebensmittel, die sollten uns Leben schenken. Das heißt, wir sollten eigentlich nach einer Mahlzeit mehr Energie haben als davor. Und wenn wir danach müde sind, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Mahlzeit oder die Lebensmittel nicht die richtigen für unseren individuellen Körper waren. Und das ist was, was ich zum Beispiel auch gerne immer teste mit den Frauen in meinen Beratungen, um wirklich herauszufinden, welche Lebensmittelkombinationen führen dazu, dass du einfach mehr Energie hast, dass du warme Hände hast, das ist auch so ein Zeichen dafür, dass es der Schilddrüse so gut geht.
Warme Hände, okay.
Ja, weil viele Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion haben eben immer kalte Hände, kalte Füße. Und wenn die warm sind, dann ist das ein Zeichen, alles wird gut durchblutet, gut versorgt, der Stoffwechsel läuft gut, ist auch ein gutes Zeichen, wo man mal drauf achten kann.
Ja, du hast ja gerade auch angesprochen in deinen Beratungen, Du sprichst ja auch von einem Schilddrüsen-Coaching. Ist das quasi ein Schritt davon oder ist das genau das, was du meintest jetzt?
Das ist das.
Okay. Und das, da sagst du auch hast du diese drei Schritte Schilddrüsenaktivierungsformel. Wie genau, also was genau ist das?
Ja. Und zwar ist mir aufgefallen, und das ist was viele Ärzte, glaube ich, gar nicht so richtig erkannt haben, erforscht haben. Es geht am Ende nicht nur um die Schilddrüse, wenn wir ein Schilddrüsenproblem haben, weil die Schilddrüse, das ist der erste Schritt von dieser drei Schritte Schilddrüsenaktivierungsformel, ist klar, erstmal schauen, dass die Schilddrüse gut arbeiten kann. Ja, was wir eben hatten, dass die Jod hat, dass wir nicht in diesem Notfallmodus sind, sodass die wirklich auch genug Hormone bilden kann. So. Das reicht aber noch nicht, weil die Schilddrüse produziert erstmal inaktive Hormone, zum Beispiel das T4-Hormon. Und diese inaktiven Hormone müssen erstmal im Darm und in der Leber aktiviert werden. Ja, die bringen uns sonst gar nichts. Mhm. Und das ist quasi der zweite Schritt, diese Aktivierung der Schilddrüsenhormone, dass wir da auf natürliche Weise schauen, wie können wir den Darm stärken, die Leber stärken, sodass diese Umwandlung in die aktive Form wieder besser funktioniert. Und dann der dritte Schritt ist, dass wir schauen, wie können diese aktiven Hormone dann auch wirklich in der Zelle ankommen. Weil auch bringt es uns nichts, dass das alles im Blut super ist. Wir haben da ganz viele aktive Hormone und auch die Blutwerte sind super. Der Arzt ist zufrieden, aber wir merken, so war es bei mir ja auch.
Ja.
Ich bin müde, ich bin schlapp, ich kann nicht abnehmen, weil einfach die Hormone gar nicht in der Zelle angekommen sind. Also dieser dritte Schritt ist halt auch wichtig, damit wir dann auch wirklich eine Verbesserung in den Symptomen erstmal merken.
Und wie kann ich das prüfen, diese Aktivierung im Darm und in der Leber und dann eben auch noch den letzten Schritt, dass das in der Zelle ankommt. Also was hast du da für rausgefunden?
Am Ende ist, ich arbeite immer sehr gerne symptombasiert. Das heißt, wir sehen ja an unseren Symptomen, wie es uns geht. Ja? Ein Beispiel, es ist auch wirklich ein Test, den man mal zu Hause durchführen kann, weil der wirklich zeigt, ob der Stoffwechsel in der Zelle gut funktioniert, ob wirklich die Hormone, die Schilddrüsenhormone in die Zelle kommen. Es ist der Temperaturtest nach Dr. Proda Barnes. Ja, das ist ein Hormonforscher gewesen. Und dieser Temperaturtest kann man ganz einfach zu Hause machen. Wenn man eine Frau ist, macht man das am 2., 3. und 4. Zyklustag. Mhm. Und nimmt morgens, bevor man aufsteht, einmal seine idealerweise Basaltemperatur, ja, unter der Achsel. Also der Test wurde damals unter der Achsel mit den Testpersonen durchgeführt. Und nimmt davon mal einen Mittelwert. So, und wenn der Mittelwert unter 36,8 liegt, Körpertemperatur, dann deutet das sehr stark darauf hin, dass wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben, beziehungsweise die Hormone nicht in der Zelle ankommen. Wenn wir aber 36,8 oder 37, idealerweise ja sogar 37 Grad haben, dann wissen wir, die Hormone kommen wirklich in der Zelle an, der Stoffwechsel läuft gut und dann haben wir in der Regel auch diese ganzen Symptome dann nicht mehr. Also das ist ein sehr, sehr guter Test, um zu schauen, kommen die Hormone in die Zelle, weil dann steigt einfach die komplette Körpertemperatur.
Was können wir denn tun, wenn wir jetzt merken, okay, das kommt nicht an, so wie bei dir auch? Die Blutwerte sind eigentlich gut, die Tabletten sind gut eingestellt. Zu den Tabletten können wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen. Aber wie du sagst, die Symptome sind immer noch da und vielleicht zeigt dieser Temperaturtest halt auch, dass das nicht aktiviert wurde oder nicht ankommt. Was können wir dann tun?
Also im Prinzip Ernährung und Lebensstil sind die wichtigsten Faktoren, weil die wenigsten Menschen werden mit einer Schilddrüsenstörung geboren, ja, sondern das entwickelt sich im Laufe des Lebens, wie du es eben auch schon meintest, in der Pubertät. Vielleicht nehmen wir die Pille ein, war bei mir zum Beispiel der Fall, viele Jahre lang quasi künstliche Hormone eingenommen. Wir haben Diäten hinter uns, wir haben uns mangelernährt, zu wenig gegessen, wie auch immer. Und das ist also der erste Schritt, dass wir erstmal schauen, was ist denn eigentlich die Ursache? Mhm. Weil ich immer ein Freund davon bin, nach den Ursachen zu schauen, anstatt jetzt die Symptome wieder zu bekämpfen. Keine Ahnung, Haarausfall, dann nehme ich ein Anti-Haarausfall-Shampoo oder ich bin müde, dann trinke ich Koffein. Funktioniert kurzfristig, aber löst das Problem nicht an der Wurzel. Und so ist es bei der Schilddrüse eben auch, dass man da schaut, okay. Und so eine Schilddrüsenunterfunktion ist auch wie so eine Botschaft eigentlich des Körpers. Ja, sie will uns eigentlich zeigen, schau mal, es stimmt was nicht und du darfst hinschauen, wo du vielleicht noch ein bisschen mehr zum Beispiel dir Ruhe gönnen kannst. Ja, mhm. Wenn wir sehr oft müde sind, ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht uns zu wenig Ruhe gönnen. Ja, und anstatt jetzt weiterzumachen mit Kaffee, ja, klar. Ja, wie wir so in unserer Leistungsgesellschaft gewohnt sind, ist es ja eigentlich eine Botschaft hier, gönn dir mehr Ruhe. Ja, dann wird die Müdigkeit vielleicht auch weniger. Und da eben zu schauen, okay, gibt es gab es irgendwie hormonelle Verhütungsmittel, die wir eingenommen haben, können wir da vielleicht auf was Natürlicheres wechseln? Wie sieht die Ernährung aus? Essen wir regelmäßig? Wie können wir den Blutzuckerspiegel vielleicht nochmal optimieren? Wie können wir nährstoffreicher uns ernähren? Aber auch der Lebensstil, ja, also was können wir da machen? Beispiel Licht. Wenn wir den ganzen Tag nur im Büro sitzen, nur künstliches Licht bekommen, dann denkt die Schilddrüse, okay, wir sind irgendwie noch nachts irgendwie. Es ist gar kein Tag. Und wenn wir aber zum Beispiel morgens direkt nach dem Frühstück eine Runde, selbst wenn es nur 10 Minuten sind, rausgehen, Tageslicht in die Augen bekommen, wirklich, also selbst wenn es bewölkt ist, aber einfach direkt das Tageslicht, nicht am Fenster, sondern wirklich raus, dann ist es wie so ein Schalter einfach auch schon für die Schilddrüse, dass sie weiß, okay, jetzt ist Tag, ich kann den Stoffwechsel hochschrauben und ich kann Energie produzieren.
Ich finde, es gibt ja auch noch einen Bereich, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen können, vielleicht auch aus deiner persönlichen Erfahrung heraus. Wir haben jetzt ja ganz viel darüber gesprochen, was es mit dem Körper machen kann, wenn wir eben Schilddrüsenunterfunktionen jetzt vor allem haben. Aber was bedeutet das dann auch für die Psyche? Ich finde ja immer so, gerade hormonelle Geschichten machen ja auch ganz viel mit unserer Psyche, mit unserem Charakter letztlich.
Absolut, das hat einen riesen Einfluss auf unsere Psyche, weil die Schilddrüse zum einen die weiblichen Hormone beeinflusst. Das sieht man dann, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich immer, bevor ich meine Periode bekommen habe, also so viele Stimmungsschwankungen, also mein Freund, der musste schon einiges mitmachen, weil ich halt wirklich bei so Kleinigkeiten komplett direkt an die Decke gegangen bin. Mhm. Und es hat mir dann im Nachhinein auch leid getan, aber ich habe mich halt so fremdgesteuert gefühlt durch die Hormone. Und das ist zum Beispiel jetzt weg, ja, seitdem es der Schilddrüse besser geht. Und das ist halt was, die Hormone generell, die weiblichen Hormone werden halt stark beeinflusst durch die Schilddrüse. Generell die Gehirn, also auch die Konzentration. Ja, es können auch Depressionen entstehen unter Schilddrüsenunterfunktion, Angststörungen. Also all das hängt sehr, sehr stark eben auch mit unserem Hormonstoffwechsel zusammen.
Gäbe es so ein Worst Case, wo du sagst, was passieren kann, was eintreten kann, wenn man die Schilddrüse nicht gut behandelt, wenn man das jetzt einfach so hinnimmt?
Also es gibt verschiedene Worst-Case-Szenarien. Also zum einen, wenn man jetzt zum Beispiel bei Hashimoto schaut, wenn man irgendwie nichts an seinem Leben ändert und genauso weitermacht und man merkt aber, die ist entzündet, dann kann die natürlich immer kleiner und kleiner werden, irgendwann gar nicht mehr da sein. Das wäre so ein Worst-Case-Szenario. Oder sie ist so, es bilden sich Knoten, bösartige Knoten, sodass sie dann auch operiert werden muss. Viele Menschen haben ja auch gar keine Schilddrüse mehr, weil sie dann schon operiert werden musste. Das ist so einmal das Worst-Case-Szenario, was die Schilddrüse selber betrifft.
Aber wie wird das dann gesteuert? Also ist das dann künstlich? Muss man dann wirklich...
Ja, dann ist man wirklich auf Tabletten auch ein Leben lang angewiesen.
Ja, ja. Das ist natürlich kacke.
Ja, dann ist es aber gut, dass es die Medikamente gibt in dem Fall, weil sonst, wie gesagt, wir sind davon abhängig. Jede Zelle braucht die Hormone, ne? Also dann ist es auch gut, dass es die Tabletten gibt. Genau, und ansonsten ist es halt eine ganz stark eingeschränkte Lebensqualität. Also wie gesagt, die Schilddrüse ist die Energiezentrale und wenn sie halt nicht richtig läuft und wir einfach nur total müde durch uns und durch unser Leben laufen, es macht ja auch nichts mehr Spaß. Ob das unser Job ist, wir können uns nicht mehr gut konzentrieren. Wir haben keine Energie, abends noch was zu machen, weil wir nur noch platt auf die Couch fallen. Wir haben, wenn wir Mamas sind, haben wir keine Energie für unsere Kids, keine Zeit oder Energie für den Partner. Die Libido kann auch oft sinken, dass wir gar keine Lust mehr haben, mit unserem Partner irgendwie zu schlafen. Also es ist auf so viele Lebensbereiche. Wir fühlen uns nicht mehr schön, ja, weil wir vielleicht Gewicht zugenommen haben, weil die Haare ausfallen. Also das ist wirklich auf so viele Lebensbereiche. Deswegen sage ich auch immer, die Schilddrüse ist ein Wohlfühlorgan, weil wenn man sich drum kümmert, fühlt man sich einfach wohl.
Ja.
Das Gegenteil.
Dann. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein richtig guter Hinweis. Und auch umso wichtiger, dass man ja sofort eigentlich was tut, so wie du auch, ne, wenn man irgendwie merkt, okay, da stimmt was nicht, mir geht's damit nicht gut und ich möchte das aber so auch gar nicht akzeptieren. Wie ist es denn aktuell? Nimmst du noch Tabletten oder kriegt man das tatsächlich wirklich mit Lebensstil und Ernährung gut in den Griff?
Also ich habe ja dann angefangen, auch meine Ernährung zu verändern, meinen Alltag zu verändern, meine Routine zu verändern und habe dann wirklich Schritt für Schritt gemerkt, erstmal, dass die Energie relativ schnell wiedergekommen ist, ich wirklich auch nicht mehr diesen Brain Fog hatte. Also das ist was auch viele kennen, die eine Unterfunktion haben, dass man alles so wie durch Watte sieht. So Watte im Kopf, Brain Fog Gefühl hat und das war plötzlich weg. Ich konnte mich wieder konzentrieren, ich hatte wieder Energie. Dann sind ganz viele Babyhaare nachgewachsen, wo ich gesehen habe, das Haarwachstum ist angeregt. Nach einigen Wochen dann auch saßen die Hosen wieder ein bisschen lockerer und ich habe gemerkt, der Stoffwechsel ist einfach aktiver. War dann auch bei meiner Ärztin gewesen und die hat das dann auch im Blut auch gesehen, dass die Schilddrüsenhormone dann sehr, sehr hoch waren, die Werte. Und dadurch haben wir dann die Tabletten reduziert, weil das wäre dann zu viel gewesen, die künstlichen Hormone plus die eigenen Hormone, die dann wieder viel da waren. Und dann haben wir das Schritt für Schritt ausgeschlichen. Und heute brauche ich keine Medikamente mehr, wiege 25 Kilo weniger als damals und hab einfach wieder diese Energie.
Mega. Das heißt, man kann so eine Schilddrüsenunterfunktion, Überfunktion auch tatsächlich heilen, würdest du sagen?
Also, sag ich auch, ja, auf jeden Fall. Also sehe ich bei mir selber bei hunderten Frauen schon gesehen, dass das möglich ist. Klar, man kann keine Garantie dafür geben, aber das ist auf jeden Fall möglich, ja.
Ja, das ist natürlich eine richtig, richtig gute Nachricht. Aber generell, wie stehst du denn zur Behandlung mit Tabletten? Bei dir war es ja dann auch letztlich, man braucht es irgendwie schon vielleicht erstmal als Anschub, kann man das so sagen. Ich weiß nicht, ich sag's jetzt vielleicht so ein bisschen plump, aber wie siehst du das?
Also im Nachhinein hätte ich, glaube ich, keine nehmen müssen, weil ich hatte keinerlei Effekt dadurch gemerkt. Also wenn man aber welche jetzt schon nimmt, dann sollte man die nicht einfach so von heute auf morgen absetzen, weil das höre ich immer wieder, wenn die nichts bringen, dann kann ich die einfach absetzen, weil der Körper hat sich in dem Moment ja irgendwie auch darauf eingestellt, gerade wenn man eine höhere Dosierung nimmt, sollte man das nicht einfach so absetzen. Sondern was ich immer empfehle, ist, dass man parallel, wenn man welche nimmt, parallel dazu eben an seiner Ernährung arbeitet, an seinen Alltagsroutinen arbeitet Und wenn man dann wirklich merkt, okay, die Symptome werden besser, die Haare wachsen wieder nach, ich merke, dass ich abnehme, dass ich wieder mehr Energie habe, vielleicht sogar in eine Überfunktion rutsche. Ja, das sehe ich auch bei einigen in meinen Beratungen, dass die dann in eine Überfunktion rutschen und dadurch natürlich dann hippelig werden. Das ist ja dann auch nicht angenehm. Und dann merkt man dann, es ist zu viel, die eigenen und die künstlichen Hormone. Und dann ist auch wirklich der Zeitpunkt, zum Arzt zu gehen, zu sagen, hier können wir das reduzieren. Und so, dass man das so einen fließenden Prozess hat und das dann fließend Schritt für Schritt wieder ausschleicht.
Ich muss ja sagen, tatsächlich, ich habe im Bekanntenkreis auch mal den Fall gehabt, dass das tatsächlich zu Tabletten für eine Schilddrüsenunterfunktion gegriffen wurde, um schneller abzunehmen. Ja, du nickst auch schon so, ne? Das ist ja leider doch etwas, was irgendwie häufig passiert.
Ja, das ist sowas, das lese ich auch immer mal im Internet. Aber meistens funktioniert es nicht mal. Also wenn es wenigstens funktionieren würde, dann würde ich auch sagen, okay,
ja, mach mal. Ist vielleicht, okay.
Also langfristig schadet es wahrscheinlich mehr, als es bringt. Aber okay, aber in den meisten Fällen funktioniert es nicht mal. Und das ist halt dann das, was es dann halt doppelt frustrierend macht. Ja. Weil, und das ist das, was ich eben meinte mit diesen drei Schritten der Schilddrüsenaktivierung, nur weil wir mehr Hormone haben. Also der Schritt eins ist dann vielleicht super. Also wir haben zwar dann viele Hormone, müssen die ja erstmal aktiviert werden im Darm und in der Leber, die müssen in die Zellen kommen. Und was man einmal verstehen muss, dass wir können unseren Körper eigentlich nicht austricksen. Aber es hat ja einen Grund, warum der Körper sagt, okay, ich lasse jetzt keine Hormone in die Zelle, weil der will ja in dem Moment gar nicht, dass der Stoffwechsel steigt, weil er vielleicht merkt, okay, wir sind eigentlich eher ausgebrannt. Wenn wir jetzt den Stoffwechsel hochschrauben würden, wir haben nicht genug Nährstoffe, wir haben so viel Stress jeden Tag, wenn wir jetzt noch schneller laufen würden, würden wir komplett ausbrennen. Deswegen lasse ich partout keine Hormone in die Zelle rein, weil ich will dich ja schützen, lieber Körper. Also das hat meistens einen Grund, warum der Körper den Stoffwechsel nicht hochschraubt. Und da können wir noch so viel Hormone quasi einwerfen. Es kommt meistens nicht an und es wirkt meistens nicht, weil der Körper schon noch auch mal seine Schutzschilder hat, um einfach zu verhindern, dass wir ausbrennen.
Ja. Das heißt aber, nur damit ich es richtig verstehe, die Tabletten sorgen eigentlich nur dafür, dass die Quantität der Hormone in ein Gleichgewicht gebracht werden. Also das heißt, ergo, wenn ich eine Unterfunktion habe, dann gebe ich sie dazu. Wenn ich eine Überfunktion habe, dann sorgen die dafür, dass es reduziert wird.
Blockiert wird. Ja.
Okay.
Ja, aber die Tabletten sind halt meistens nur die inaktive Form zum einen. Und selbst wenn wir andere Präparate nehmen, T3-Präparate, die haben aber auch sehr, sehr viele Nebenwirkungen, deswegen werden die kaum verschrieben. Oder es gibt natürliche Schilddrüsenhormone, was spezielle Ärzte auch verschreiben, ist dann schon mal ein bisschen aktivierter, aber auch da wieder, wenn es nicht ankommt in der Zelle, dann merken wir davon nichts, dann merken wir das weder, dass die Temperatur steigt, dass die Symptome besser werden und so weiter. Und es ist eigentlich so, was man sich vorstellen kann, wenn wir irgendwo einen Mangel haben, dann sollten wir nicht einfach mehr zugeben, sondern wir sollten schauen, warum ist dieser Mangel? Mhm. Ja, wie wenn wir jetzt irgendwie so ein Schwimmbad haben und in dem Schwimmbad ist unten irgendwie ein Loch, wo das ganze Wasser abfließt, dann bringt es nichts, immer mehr Wasser in dieses Schwimmbad reinzufüllen, weil es fließt ja einfach immer wieder ab und ab, sondern wir müssen gucken, wie können wir dieses Loch irgendwie stopfen? Wie können wir quasi die Ursache, warum dieser Mangel da ist, erstmal reparieren und dann brauchen wir nicht einfach wieder mehr zufügen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Bild, glaube ich, um das zu verstehen. Und ich reite auch nur so ein bisschen drauf rum, weil ich ja eigentlich nur herausstellen will, mal wieder, was für ein Wunderwerk unser Körper ist und ich das immer wieder toll finde, gerade ne, wenn du jetzt auch als Expertin sagst, wir können unseren Körper nicht austricksen. Natürlich kann es vielleicht punktuell mal helfen, irgendwie Tabletten zuzugeben, aber letztlich müssen wir unseren Körper ja in seiner natürlichen Funktion unterstützen und das machen wir vor allem eben durch Ernährung und Lebensstil und so ja eigentlich auf den Körper auch hören, ne? Wenn der halt sagt, du hast keine Energie, dann trink nicht Kaffee, sondern ruh dich aus, ja. Super. Richtig. Gut und ich glaube auch immer wichtiger, wie du ja auch sagst, in unserer Gesellschaft, sich genau darauf immer wieder zu besinnen. Also ja, bringt nichts. Bringt nichts. Doping, ja, bringt absolut nichts. Selbst bei Olympia nicht. Was mich hier interessieren würde, ist, ich meine, du hast jetzt ja dich darauf spezialisiert und man merkt ja auch, du machst es total aus Leidenschaft und Überzeugung. und hast sicherlich auch ganz, ganz viele Frauen vor allem in ihrer Geschichte, in ihrer sehr persönlichen Geschichte auch begleitet. Gibt es da irgendwelche Erfolgsgeschichten, die dir besonders in Erfahrung geblieben sind oder in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, ja, das ist einfach total rührend oder das ist einfach toll, genauso, so genau so soll es laufen, dafür mache ich das.
Ja, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele. Und das ist auch das, was mich eigentlich jeden Tag antreibt, das zu machen, weil ich halt sehe, was alles möglich ist. Ein Beispiel ist Anita, also ich darf ihren Namen auch nennen, weil sie selber auch da offen schon drüber gesprochen hat. Die hat zum Beispiel einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt, was ja auch ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Und sie hat auch Kinderwunschbehandlungen schon gehabt. Und wirklich ist auch eher nichts Einfaches, wo man ja wirklich auch mit Hormonen quasi vollgestopft wird, mit künstlichen, und es auch sehr kräftezehrend ist. Und es hat aber nicht geklappt, ja, obwohl sie sogar mehrmals versucht hatten. Und es hieß dann einfach auch immer wieder, ja, sie sind unfruchtbar, da funktioniert nichts mehr und so weiter. Und sie hat es eigentlich fast schon aufgegeben. Und ja, sie ist dann auch in mein Coaching gekommen und wir haben zusammen geschaut. Und bei ihr war eben auch das Thema, sie war völlig erschöpft, sie war völlig ausgelaugt. Und gerade beim Thema Kinderwunsch ist es ja auch so, wenn wir selber schon so erschöpft sind, wie sollen wir dann noch Energie haben für ein zweites Lebewesen? Ja. Das heißt, wir müssen erst mal schauen, wie können wir unser eigenes Glas wieder füllen? Wie können wir selber wieder in unsere Energie kommen, unsere Schilddrüse zum Beispiel stärken, einfach wieder jeden Tag Kraft und Energie haben für uns selber, sodass wir dann auch die Kraft haben für ein zweites Lebewesen. Und das hat auch ein paar Wochen gedauert, aber sie hat immer mehr Kraft geschöpft. Die anderen Symptome sind alle besser geworden. Ihre Müdigkeit ist besser geworden. Sie hatte wieder mehr Energie. Die Haare sind nachgewachsen. Der Zyklus hat sich auch verändert gehabt. Ja, sie hatte dann auch weniger Regelschmerzen. Also man hat gemerkt, dass der Körper selber dann wieder in das hormonelle Gleichgewicht gekommen ist. Und dann hat es plötzlich geklappt. Ja, mit der Schwangerschaft. Und mittlerweile ist das Baby auch schon da und das ist halt schön. Ich freue mich immer, wenn ich so Fotos bekomme von Schilddrüsen-Power-Babys quasi. Und halt zu sehen, ja, dass da ein neuer Mensch entstanden ist, wo es vorher von vielen Ärzten hieß, sie sind unfruchtbar, sie können da nichts machen. Und wie sie es aus eigener Kraft mit den eigenen Hormonen, ohne irgendwas zuzugeben, dann doch geschafft hat, wie der Körper das doch wieder geschafft hat, in das Hormongleichgewicht zu kommen, das finde ich einfach so faszinierend.
Ja, total. Die Schilddrüsen-Power-Babys, sehr gut. Ja, voll schön. Und ich glaube auch, dass du wahrscheinlich ja auch mit einer persönlichen Geschichte gerade zu der Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto, hat man da wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Draht, oder?
Ja, also das ist ja auch das, warum ich mich, glaube ich, gut in andere Frauen reinversetzen kann, weil ich halt weiß, wie fühlt man sich, wenn man diesen Brain Fog hat, wenn man versucht abzunehmen und es klappt einfach nicht, obwohl man sich schon quält und nur noch Salat isst und so weiter, wie frustrierend das sein kann und wie es sich einfach lohnt, sich erstmal wieder Zeit für sich zu nehmen, wieder die Kraft zu tanken, Lebensmittel wieder langsamer zu essen, nährstoffreiche Lebensmittel zu essen und wie dann man belohnt wird eigentlich für die Zeit, die man auch in seine Schilddrüse investiert hat, mit mehr Energie, dass man dann auch wieder abnehmen kann auf eine gesunde Art und Weise, das vielleicht ein bisschen langsamer funktioniert, aber dadurch dann eben auch nicht dieser Jojo-Effekt entsteht. Und das ist einfach ein wahnsinnig schöner Prozess.
Ja. Da wird man am Ende belohnt. Das ist, glaube ich, das, was man sich dann ja auch klar machen muss. Weil natürlich ist das immer Arbeit, ne? Seinen Lebensstil umzustellen, seine Ernährung anzupassen und so weiter. Das ist ja nichts, was man jetzt so von heute auf morgen schafft. Ist ja auch klar. Und bestimmt auch häufig dann Rückschläge erlebt, mit denen man ja auch irgendwie klarkommen muss.
Ja, und da finde ich es halt immer so schön, wenn man eben symptombasiert arbeitet und wirklich schaut, okay, wenn ich das und das esse, merke ich habe mehr Energie. Also und man wirklich auch selber, also ich bin auch eine Ernährungsberaterin und ich bin, wie gesagt, kein Freund davon, fix so Pläne vorzugeben, sondern wirklich eigentlich eher die Frauen zu empowern, selber die Expertin für den eigenen Körper zu werden. Weil dann merken wir, okay, selbst wenn man mal einen schlechten Tag hatte oder eine schlechte Woche, okay, aber man weiß, okay, wenn ich das gegessen habe, keine Ahnung, bei dem einen ist es vielleicht Pizza oder was auch immer, dann geht's mir so und so, dann trainiert man sein Gehirn auch drauf, dass man irgendwann merkt, okay, cool, wenn ich das esse, geht's mir gut, ich habe Energie, dann mache ich das automatisch oder dann mache ich das gerne, weil ich spüre, dass es meinem Körper gut tut und dann ist es so eine Leichtigkeit, die sich auch einstellt.
Ja, und hoffentlich irgendwann der Körper das ja auch so richtig verlangt. Also ich kenne das ja auch, ja. Ne, dass der Körper irgendwie so richtig signalisiert, okay, gib mir Obst, gib mir jetzt was Frisches. So. Ja. Das ist ja auch ein richtig gutes Gefühl, so, wenn man ganz klar weiß, okay, das möchte ich jetzt. Gibt es denn noch irgendwas, was du dir wünschen würdest, so in Bezug auf das Thema, weil du jetzt ja auch schon viel auch davon erzählt hast, dass irgendwie oft Ärztinnen und Ärzte dann zu so Aussagen kommen, ne? Von wegen, ja, das geht dann einfach nicht oder das und das Problem können wir nicht lösen. Gibt es irgendwas, was du dir wünschst in Bezug auf die Schilddrüse, was vielleicht dabei hilft, dass sie nicht mehr so unterschätzt wird?
Also ich glaube, es fängt am Ende bei uns selber an, ja, weil wir hoffen immer so, dass uns ein Arzt irgendwie retten wird und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Ich war damals auch, ich bin von Experte zu Experte gerannt und dachte, ich muss nur einen anderen Arzt finden, der noch irgendwas im Blut feststellt, irgendeinen Wert und dann wird er mir irgendwie eine Pille dagegen verschreiben und dann sind die Probleme gelöst, weil es ist so dieser einfache Weg im ersten Moment. Und ich dachte, da muss es noch irgendwas geben, was jemand findet, irgendeinen Test, irgendeinen Blutwert und dann gibt es irgendeine Lösung dafür. Und da musste es bei mir einmal Klick machen, dass es halt alles eigentlich in mir selber drin ist und dass ich selber einfach ehrlich auf meinen Alltag gucken kann. Wie sieht er aus? Wie viel Stress habe ich? Wie ernähre ich mich? Wie kümmere ich mich um meinen Körper und wie nicht? Und deswegen fängt es am Ende bei uns selber an. Es ist ja auch eine Sache vom System, dass der Arzt meistens auch nur 5 Minuten Zeit hat. Deswegen kann man auch nicht erwarten, dass jetzt ein Arzt einem komplett jetzt ein Ernährungskonzept erstellt. Denen tut das ja auch leid, dass sie so wenig Zeit haben. Aber ich glaube, da wird sich auch nicht groß was ändern, vielleicht irgendwann in der Zukunft. Und von daher ist es auf zweierlei Hinsicht einfach sinnvoll, dass man selber die Verantwortung für seine Gesundheit übernimmt, dass man selber schaut, okay, was kann ich machen? Und meiner Meinung nach sollte man sich so um die Schilddrüse kümmern, so wie man die Zähne putzt. Ja, das macht man 2-mal täglich. Und das ist völlig normal. Das ist einfach, das ist gar nicht die Frage. Das lernt jedes Kind. Jeder Erwachsene macht das einfach selbstverständlich. Das ist eine Routine. Das macht man ja sogar vorsorglich, also präventiv ja sogar, dass man die Zähne putzt, weil man gesunde Zähne haben will. Und meiner Meinung nach sollte man sich genauso um seine Schilddrüse kümmern, wie man sich um seine Zähne jeden Tag kümmert.
Das finde ich sehr gut. Und ich finde es auch total empowernd, ne? Wenn du sagst einfach, eigentlich steckt es in uns allen drin, und dass man da auch gerne mal mehr auf sich hören kann oder auch sonst im Zweifel auch mal austestet, ne? Und du sagst, das ist ja eigentlich das Gute auch bei Ernährung, einfach auch zu gucken, okay, was macht das mit mir, wenn ich jetzt das und das konsumiere? Und da ist sich jeder wahrscheinlich eh der beste Experte, die beste Expertin.
Ja.
Super, ich danke dir vielmals, Hannah, dass wir dieses Thema einfach auch hier nochmal so locker flockig irgendwie besprechen konnten und damit auch hoffentlich dem Ganzen nochmal eine Wichtigkeit untermauern. Und ja, ich hoffe, dass wir da noch ganz vielen Frauen vor allem helfen können, ein lebensfroheres Leben zu leben mit mehr Energie.
Ja, danke, Clarissa. Ja, das ist ein super wichtiges Thema und schön, dass ihr das aufgreift, ja.
Dankeschön. In der nächsten Folge vom Vital-Gesundheits-Experten-Talk kümmern wir uns um unsere Zähne. Vor allem widmen wir uns der Zahngesundheit in ihrem Ursprung. Sie beginnt nämlich schon mit der Ernährung. Wie genau unsere Ernährung sich auf unsere Zähne auswirkt und das schon bei den Kleinsten, was gesunde Zähne wirklich ausmacht und welche Rituale der Mundhygiene und Pflege wichtig sind, um möglichst lange gesunde Zähne zu behalten, all das bespreche ich mit Zahnärztin Dr. Christine Arp. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke. Bis zum Wiederhören. Folgt uns gerne bei Instagram, Vital-Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich, wie immer, selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.